Ja, wenn ich das immer so einstellen muss, habe ich das Gefühl, die Woche vor mir hat dann irgendwie ein Hobbit hier gepredigt oder so, weil es ist immer so klein. Jo, ich weiß ja nicht, wer das war. Ja, was liegt näher als am ersten Gottesdienst im neuen Jahr über die Jahreslosung zu predigen, ist für einen Prediger ein denkbar dankbarer Termin. Man muss sich über den Text keine Gedanken machen. Natürlich muss man sich Gedanken machen, aber man weiß schon, worüber man predigt. Und das schon Wochen vorher. Das ist gut. Das finde ich klasse. Aber da ich nicht nur über diesen einen Vers predigen möchte, sondern diesen Vers mit euch im Kontext angucken will, fängt der Predigttext an, Markus 9 ab Vers 14. Ich sage aber kurz vorher noch die Vorgeschichte, damit ihr wisst, in welche Situation wir hier einsteigen. Kurz bevor der Text beginnt und die Geschichte, die in diesem Text von Markus erzählt wird, war Jesus mit Jakobus, Johannes und Petrus auf dem sogenannten Berg der Verklärung. Ganz mystische Geschichte. Jesus verwandelt sich vor ihren Augen, verklärt sich. Petrus sagt, Mensch, hier können wir gut sein, lass mal ein paar Hütten bauen. Eine für dich und eine für Elia und ich weiß nicht, wer da noch war. Aber auf jeden Fall ist das so eine Sache, wo das war so entrückt in himmlische Sphären. Das muss wahrscheinlich auch für die drei Jünger, die mit waren, ein besonderes Erlebnis gewesen sein. Und wo man so gesagt hat, das ist ja jetzt Frieden pur. Und das ist hier wirklich auf Erden schon fast die perfekte Kopie vom Himmel. Und sie kommen in eine Situation, die völlig anders ist. Sie sind also auf dem Weg zurück vom Berg und dann steht hier, und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Und er fragte sie, was streitet ihr mit ihm? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden. Und er hat Schaum vor Mund und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollten. Und sie konnten's nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her. Und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Und Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist das ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus. Und er lag da wie tot, so dass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Was für eine Situation. Da herrscht das Chaos pur. Und in diese Situation kommen die vier zurück von diesem Berg, wo sie mitten im Frieden waren, in eine Situation hinein, wie man sie sich ja für Beteiligte schwieriger gar nicht vorstellen kann. Die Jünger streiten sich mit den Schriftgelehrten. Warum? Weil sie es nicht fertiggebracht hatten, einen Dämon auszutreiben. Und die Schriftgelehrten haben wahrscheinlich schon alle gesagt, Juhu, da zeigt sich's, dieser Jesus, das ist ein falscher 50er und seine Jünger, die können doch sowieso alle nichts. Deswegen haben sie sich vielleicht auch gestritten. Aber sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle. Ich glaube, wenn man entsetzt, dann denkt man, Das darf man nicht mit dem typischen Wort Entsetzen, was wir so unter Entsetzen vorstellen. Entsetzen tut man sich, wenn man sich einen Horrorfilm anschaut. Ja, oder wenn man irgendwelche fiesen Nachrichten sieht und denkt, boah, Hilfe. Ich glaube, in dem Fall heißt das sowas wie, Leute, da ist Jesus. Guckt euch das an. Da kommt Jesus. Der hat einen Stellenwert bei den Leuten. Und alle nehmen es wahr und alles ist plötzlich nur noch auf ihn fixiert. Jesus kommt. Die Menge lief herbei und sie grüßten ihn. Und dann kommt die Geschichte, um die es eigentlich geht. Da ist ein Vater, der hat ein großes Problem. Sein Sohn wird, seit er Kind ist, von einem bösen Geist geplagt. So dramatisch offensichtlich, dass der Vater das Gefühl hat, dieser böse Geist will meinen Sohn umbringen. Und er hat versucht, bei den Jüngern Jesu Hilfe zu kriegen. Wahrscheinlich hat er gehört, Jesus heilt. Nun trifft er Jesus nicht an, weil er auf dem Berg war, aber denkt er, vielleicht können das ja auch seine Jünger. Und die haben versucht, diesen Geist auszutreiben. Und passiert ist nichts. Das heißt, der Vater hat Glauben investiert, um seinen Sohn zu helfen. Er sagt, ich bringe ihn zu Jesus und hoffe, dass da was passiert. Jesus ist nicht da, aber er hat vielleicht auch schon gehört, dass seine Jünger auch geheilt haben schon und setzt große Hoffnung da rein und kriegt so eine richtige Klatsche im Glauben. Das ist wie wenn man eine Ohrfeige bekommt, obwohl man was anderes erwartet. Er hat erwartet, dass die ihm helfen können, dass sie seinem Sohn helfen können und kriegt richtig eine gewatscht vom Leben, weil die Jünger nicht in der Lage waren. Dann kommt noch das Szenario, dass in dem Moment die Schriftgelehrten, die dabei waren, sich wie die Geier auf die Jünger stürzen und anfangen, mit ihnen zu diskutieren und zu streiten, warum habt ihr das denn nicht hinbekommen? Steckt da vielleicht überhaupt nichts hinter? Seid ihr vielleicht einfach nur Maulhelden? Vielleicht steckt ja hinter eurem Jesus auch nichts hinter. Das könnten die Jünger natürlich nicht stehen lassen und so gab es dann Riesenstreit. Und Jesus, als er erfährt, worum es ging, von dem Vater, der erzählt, was Sache ist und warum das sich alles gerade so hochgeschaukelt ist, da erleben wir einen Jesus, der so ein bisschen abweicht von dem netten, lieben Jesus, den man sich manchmal allgemein vorstellt. Auf mich wirkt das so wie, so dieses, oh nee, Leute, habt ihr es noch immer nicht gerafft? Also das, was er sagt, ist nicht liebevoll freundlich, sondern ihm reißt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Geduldsfaden. O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Es ist wirklich so dieses fast schon so ein bisschen resignierend nach dem Motto, Leute, das habe ich euch jetzt seit 2 Jahren versucht beizubringen. Ihr habt mich 2 Jahre lang beobachtet. Ihr seid 2 Jahre lang mit mir unterwegs gewesen schon. Ihr habt alles gesehen, was ich kann. Ihr habt selber gehandelt und dann so etwas. So stelle ich mir die Situation vor. Und was Jesus damit aussagt, ist Unglaube ist etwas, was er nicht witzig findet, was ihn wirklich nervt. Und das ist etwas, was wir uns auch mal so ein bisschen vor Augen führen müssen. Ist nicht schön, der Gedanke, dass Jesus bei all seiner Gnade, die er auch hat, Unglaube eine Sache findet, die nicht gerade ein Kavaliersdelikt ist. Etwas, woanders im Neuen Testament wird Unglaube als Sünde beschrieben. Und das ist etwas, dessen müssen wir uns stellen, auch wenn die Jahreslosung tendenziell in eine ganz andere Richtung geht. Keine Sorge, der Kreis schließt sich noch im Laufe der Predigt. Aber diesen Punkt muss ich einfach erwähnen, damit es rund wird. Jesus findet Unglaube nicht witzig. Und das sagt, lässt er deutlich an dieser Äußerung erkennen, seine Jünger hätten's besser wissen müssen. Und nun nimmt er die Sache selber in die Hand und kümmert sich um dieses Kind. Und interessant ist, und das finde ich so etwas, was man auch so ein bisschen auf uns adaptieren kann, ist dieser Dialog zwischen Jesus und dem Vater. Ich lese ihn nochmal vor, damit ihr den vor Augen habt. Sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vorm Mund. So als wenn der Dämon nochmal richtig vorführen will, was er alles kann. Was für ein riesiger, kräftiger, böser Geist er doch sei. Ja? Wenn er dann direkt vor Jesus steht, muss er wahrscheinlich nochmal einen auf dicken Macker machen und sagen, hier, ich bin hier der große Boss, und mit diesem Kind, da kannst du gar nichts. Und Jesus fragt den Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach, von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Und das ist eine Situation, wenn der Vater das erlebt hat, quasi von Geburt an, das ist nicht gerade förderlich dafür, dass man glaubt, das hat irgendwann mal ein Ende. Das kann geheilt werden. Das kann sich verändern. Da kann Gott was tun. Und wir kennen doch bestimmt auch Situationen, wo wir sagen, wie lange habe ich das denn schon? Dieses Verhalten. Dieses Verhaltensmuster, von dem ich weiß, dass Gott das nicht gut findet. Ja, mindestens schon seit Jugendtagen oder was weiß ich, wann ich mir das angewöhnt habe. Und dann ist die gleiche Situation, dass man dann leicht sagt, zum Beispiel, ich kann nicht aus meiner Haut. Das ist schon so lange. Das mache ich schon seit 40 Jahren. Das ist schon so tief drin in meinem Muster, das wird auch nichts mehr. Ich bin jetzt ja nicht mehr, keine 20 mehr, das wird nicht mehr aus meinem Leben verschwinden. So könnte der Vater auch denken, so könnten wir denken in Situationen, wo wir etwas erleben, was schon ganz, ganz lange ist, von dem wir aber wissen, eigentlich soll es nicht so sein und eigentlich wäre es gut, wenn Jesus das wegnimmt. Der Vater sagt auch, das soll so nicht sein, das kann von Gott nicht so gedacht sein, dass mein Sohn von einem bösen Geist geplagt wird, von Kind auf. Deswegen will er ja die Lösung und wird am Anfang erstmal herb enttäuscht von den Jüngern. Und er ist so verzweifelt und lässt in diesem einen Satz, den er jetzt sagt, wirklich sein ganzes Innerstes raus, auch seine Haltung. Wenn du aber etwas kannst, so erbarme dich unser und hilf uns. Das heißt, er ist ganz für seinen Sohn, aber er ist nicht sicher, mittlerweile klappt das. Vielleicht hat er nur von Jesus gehört, hat noch nichts gesehen, hat keine, in Anführungsstrichen, Beweise in der Hand und hat ja dann auch kurz vorher diese herbe Klatsche gekriegt, dass er gesehen hat, seine Jünger kriegen das auf jeden Fall schon mal nicht hin. Ob dann der Boss das schafft, ist die zweite Frage. So, das ist das, was bei ihm abgeht, im Kopf. Und Jesus greift das auf und sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Das heißt, er knallt dem Vater recht direkt eine echte Herausforderung vor die Nase und sagt, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Jesus sieht die Haltung. Er sieht den Zweifel. Er sieht und versteht den Zweifel und begegnet dem Zweifel mit dieser direkten Herausforderung, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. An dieser Stelle könnte man theoretisch sagen, okay, das reicht ja. Du musst ja nur glauben. Dann ist alles geritzt. Und wenn du nicht glaubst, halt Pech, dann passiert auch nichts. Aber eben da geht's weiter. Und das finde ich so faszinierend. Jesus hat zwar einen klaren Standard und sagt, das Optimum ist, du glaubst. Das lässt er auch in dieser Situation erkennen, wo er etwas angefressen auf seine Jünger reagiert und sagt, Mensch, ihr ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich euch noch ertragen? Da lässt er klar erkennen, dass ihm Glaube wichtig ist und dass er Unglaube ziemlich anstrengend findet für sich und für seine Geduld. Aber Jesus ist vielschichtiger als diese Person, wo man jetzt denken könnte, das ist jemand, der reagiert auf Unglaube einfach nur genervt. Und er möchte und erwartet Glauben, Punkt, nichts sonst. Nein, Jesus kennt uns und kennt unser Herz. Er kennt das Herz von diesem Vater. Und der schreit auf die Herausforderung, wahrscheinlich voller Verzweiflung, gemischt mit Hoffnung. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was so viel heißt wie, ja, ich will auf jeden Fall glauben, nur es reicht nicht ganz. Ich komme da nicht ran. Ich sehe deine Herausforderung, dass du sagst, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Ich will ja glauben und ich kann auch das, was ich habe, an Glauben investieren. Nur ich merke, es reicht nicht ganz. Hilf mir zu glauben. Und Jesus' Reaktion darauf ist die Antwort auf diesen Ausruf von Vater, dass er nämlich den unreinen Geist bedroht und ihm gebietet, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Wenn Jesus dieser Typ wäre, der sagt, wenn du glaubst, ist gut, wenn du nicht glaubst, hast du halt Pech, dann hätte er nicht gehandelt. Denn das wäre ja gegen seine Maxime, dass ihm Glauben ganz, ganz wichtig ist. Ja, Jesus ist wichtig, dass wir ihm glauben und vertrauen, weil er vertrauenswürdig ist, durch und durch. Aber Jesus kennt uns genau. Und wenn er auf den Vater reagiert, wo er den Zweifel und den Unglauben sieht, und der Vater bekennt das ja auch. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er bekennt, dass er Zweifel hat, dass ihm das schwerfällt zu glauben, dass nach so langer Zeit und nach dieser Enttäuschung vorhin die Heilung wirklich passieren kann. Das äußert er damit deutlich. Jesus reagiert darauf und sagt, ich verstehe dich. Ich nehme dich ernst und ich sehe deinen Wunsch und ich gehe darauf ein. Und das finde ich so befreiend, dass wir, das können wir auf uns übertragen, dass wir als Christen nicht diejenigen sein müssen, die sich mächtig anstrengen zu glauben, und wenn wir da nicht rankommen, dann ist eben Pech. Denn es gibt genug Situationen, denke ich, wo wir an unsere Grenzen stoßen. Wir glauben oder wir wollen glauben, aber merken, da reicht es nicht ganz. Da komme ich nicht im Glauben ran. Das kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich es mir wünsche. Und jeder von euch kennt solche Situationen, wo er sich Veränderung wünscht, für sich selber, für Leute, für die er betet, dass sie zum Glauben kommen, für Krankheiten, dass sie verschwinden, oder. Und ihr kennt die Situation, wo ihr sicherlich, wenn ihr euch hinterfragt, merkt so, ja, einerseits, ich glaube, andererseits, ich komme da noch nicht so ganz ran. Und da ist es für uns erleichternd zu wissen, Jesus haut nicht mit dem Hammer auf uns nach dem Motto, du glaubst ja nicht, dann geh mir mal aus den Augen, sondern er greift das auf. Wir dürfen bei Jesus zweifeln. Natürlich ist es optimal, wenn wir glauben. Das ist das Optimum, das ist das, wo wir hin sollen. Das ist das, wo Jesus uns haben will, dass wir ihm grenzenlos und bedingungslos in allen Dingen vertrauen. Aber er weiß auch, wie wir sind, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben, dass wir eben noch nicht im Himmel sind und dass wir auch in unserem Herzen manchmal zwiegespalten sind. Und ich finde es so entspannt zu wissen, Jesus verdammt uns nicht dafür, sondern wenn wir sagen, Herr, ich bekenne, an der Stelle fällt es mir schwer zu glauben, aber hilf mir bitte, dass ich das glauben kann. Hilf meinem Unglauben. Dass Jesus dann darauf eingeht und sagt, okay, ich helfe da, damit du eine Lektion erteilt bekommst im Bereich Glauben. Dass du siehst, ich helfe dir, das zu glauben. Und wenn du siehst, dass ich gehandelt habe und es passiert, dann kommst du ein Stück näher ran, mir noch mehr zu vertrauen, mir mehr zu glauben und zu erleben, dass ich vertrauenswürdig bin. Das heißt, wir können diese Jahreslosung für uns nehmen und an allen Punkten, wo wir sehen, da reicht unser Glaube nicht aus, da müssen wir uns keinen Kopf machen, so nach dem Motto, wenn ich nicht glaube, bin ich ein schlimmer Sünder, sondern sagen, okay, ich weiß, toll ist das nicht, aber ich kann meinen Unglauben vor Jesus bekennen. Ich kann sagen, es tut mir leid, ich will glauben, aber es reicht noch nicht. Hilf mir. Hilf mir, dass ich das glauben kann. Und Jesus ist dann nicht derjenige, der sagt, nö. Sondern auf diesen Ausruf des Vaters handelt er ja unmittelbar und treibt diesen bösen Geist aus. Wir dürfen damit rechnen, dass Jesus auf Gebete, die wir in der Art äußern, wenn wir sagen, Mensch, Jesus, ich will da Veränderungen sehen in meinem Leben, zum Beispiel. Obwohl ich Schwierigkeiten habe zu glauben, dass sich dort was ändert, weil es schon seit Jahrzehnten so ist. Hilf mir, dass ich glaube, dass du das möglich machen kannst. Er wird darauf eingehen. Und wir können und dürfen erwarten, dass Jesus solche Gebete ehrt. Und er ehrt sie viel mehr, als wenn wir so tun, als würden wir glauben, auch nach außen hin, um ja nicht als schwach oder als schwache Christen dazustehen, sondern sagen so, ich bin ja der Glaubensheld, innerlich glaube ich das zwar nicht, aber nach außen lasse ich es mir ja nicht anmerken, so, ja klar glaube ich, dass Jesus das tun kann. Die Stimme im Inneren hört ja keiner. Das ist etwas, wo Jesus sagt, hey, das ist Heuchelei. Aber wenn wir sagen, Jesus, hilf mir zu glauben. Mir fällt's da wirklich schwer. Dann sagt er, danke, dass du so ehrlich bist. Das ehre ich. Ich helfe dir. Ich greife ein. Ich werde handeln. Und ich werde dir dadurch beibringen, dass du mir wirklich vertrauen kannst. In dem Sinne können wir diese Jahreslosung für uns nehmen, zusammen mit, ich würde sie gern zusammen mit dem Vers sehen, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und wir können reagieren und sagen, ja, ich glaube, hilf meinem Unglauben.